ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Ich bin Irina Grabowski. Hallo und wir beginnen den Tag in Berlin und Brandenburg in der Kita. Was für ein Gewusel in den landeseigenen Kitas in Berlin. Bald könnte es dort aber eher still sein. Heute haben die Kita-Beschäftigten, die in der Gewerkschaft sind, für einen unbefristeten Streik gestimmt. Aber ob der kommt, das wird sich noch entscheiden. Es gibt Gespräche mit der Berliner Politik. Dazu unser Landespolitikreporter Jan Menzel.
Von einem starken Ergebnis und einem eindeutigen Signal sprechen die Gewerkschafter mit Blick auf die Urabstimmung. 92% der Mitglieder von Verdi, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, und 82% bei der GEW haben für einen unbefristeten Streik in den städtischen Kitas gestimmt. Das zeige, wie groß der Druck in den Einrichtungen sei, sagt der stellvertretende Verdi-Bezirksleiter Benjamin Roscher. Und er hoffe, dass das auch beim Senat so ankomme.
Wir sind nämlich bereit zu handeln, die Beschäftigten sind bereit zu handeln und somit werden wir am 30. September die Arbeit niederlegen, in den unbefristeten Erzwingungsstreik treten.
Allerdings gibt es da noch ein Hintertürchen und auch das ist der Gewerkschaft wichtig als Signal zu senden. Wenn der Senat sich auf, so wörtlich, inhaltliche Gespräche einlasse, dann könnte der Arbeitskampf womöglich doch noch abgewendet werden. Und siehe da, unmittelbar nachdem das Ergebnis der Urabstimmung verkündet war, trafen sich Verdi-Vertreter mit Finanzsenator Stefan Evers und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Die CDU-Politikerin machte danach deutlich, dass sie wenig Verständnis für den Streik hat, aber
ich möchte auch noch mal betonen, dass die Berliner Familien für mich und für uns im Mittelpunkt stehen und dass es unser oberstes Ziel ist, diesen Erzwingungsstreik zu verhindern und sicherzustellen, dass unsere Kinder weiter in die Kitas gehen können.
Beide Seiten bestätigten, dass es in der nächsten Woche ein weiteres Treffen geben soll. Damit ist zumindest Bewegung in den festgefahrenen Konflikt gekommen. Auch wenn Bildungssenatorin Günther-Wünsch an einer Stelle hart bleibt.
Ich kann ganz klar nochmal betonen, dass es keine Tarifverhandlungen sind und es auch keinen Tarifvertrag geben wird.
Der ist aber möglicherweise gar nicht erforderlich, um den Forderungen der Beschäftigten entgegenzukommen. Diskutiert wird intern bereits darüber, ob Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften und Land Berlin unterhalb der Ebene von Tarifverträgen nicht auch ein gangbarer Weg sein könnten, um kleinere Betreuungsgruppen, niedrigere Krankenstände und eine spürbare Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher zu erreichen.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir nicht für mehr Geld auf die Straße gehen, sondern für bessere Arbeitsbedingungen,
sagt Martina Breitmann, die in der Verdi-Tarifkommission sitzt und eine Kita leitet. Sie geht davon aus, dass, wenn es zum Streik in den städtischen Kitas kommen sollte, nur eine eingeschränkte Betreuung wie in Corona-Zeiten möglich sein wird. Bildungssenatorin Günther-Wünsch erklärte, dass sie mit den Kita-Eigenbetrieben sprechen werde, um Auswirkungen eines etwaigen Streiks zu begrenzen. Klar ist, die Uhr tickt, viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum 30. September. Eine Garantie, dass es gelingt, den Arbeitskampf auf den letzten Meter noch abzuwenden, wollten weder die Senatoren noch die Gewerkschafter geben.
Und wir bleiben bei der Berliner Landespolitik. Die Koalitionspartner CDU und SPD haben seit Wochen Meinungsverschiedenheiten, was eine parteipolitische Einflussnahme auf die Berliner Landeszentrale für politische Bildung angeht. Für die Sitzung des Kuratoriums der Landeszentrale heute Vormittag wurde ein Showdown erwartet. Den gab es auch tatsächlich, denn die SPD geht auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner. Sabine Müller mit den Einzelheiten.
Bisher war es eine kontroverse Debatte, nun ist es ein offener Streit in der schwarz-roten Koalition. Bei der Kuratoriumssitzung brachten die beiden SPD-Mitglieder einen Antrag ein, der sich gegen einseitige parteipolitische Einflussnahme verwahrt. Darin wird von der CDU-geführten Bildungsverwaltung eine differenzierte Betrachtung des Gesamtwirkens der Landeszentrale eingefordert und die öffentliche Infragestellung der Institution kritisiert.
Wir haben es als notwendig erachtet, dass das Kuratorium sich positioniert,
sagte die SPD-Abgeordnete Maja Lasic hinterher dem RBB und begründete das damit, die Überparteilichkeit der Landeszentrale für politische Bildung sei in Gefahr. Durch die neue Stabsstelle, die in der Bildungsverwaltung eingerichtet wird und die nach dem erklärten Willen von CDU-Senatorin Katharina Günther-Wünsch den Wildwuchs in der politischen Bildungslandschaft beenden soll. Damit ist auch die Arbeit der Landeszentrale im Blick. Der Antrag der Sozialdemokraten wurde im neunköpfigen Kuratorium mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken verabschiedet. Die CDU stimmte dagegen und der christdemokratische Abgeordnete Danny Freimark zeigte sich nach der Sitzung irritiert über das Verhalten des Koalitionspartners, weil es keine Vorabstimmung gegeben habe.
Macht man nicht. Ich bedauere, dass es offensichtlich bei der SPD da unterschiedliche Ansprüche gibt an der Frage, wie man zusammenwirkt und zusammenarbeitet.
Teilnehmer beschrieben die Stimmung auf der Sitzung als sehr angespannt. Es habe auch persönliche Anwürfe gegeben. Der Grünen-Abgeordnete Louis Krüger berichtete von einer klaren Ansage der Senatorin an den Leiter der Landeszentrale für politische Bildung.
Die Senatorin hat jetzt angekündigt, jede einzelne Veranstaltung, jedes einzelne Projekt mit Begründung, mit Budget vorgelegt haben zu wollen.
Stimmt nicht, widersprach der CDU-Abgeordnete Freimark. 80-90% der Kritik sei unberechtigt und blanker Unsinn, so Freimark wörtlich zum RBB. Bildungssenatorin Günther Wünsch selbst gab sich beim Verlassen der Sitzung kurz angebunden. Sie betonte nochmal:
Mit dieser Stabsstelle wird es keine parteiliche Einflussnahme geben.
Und kündigte weitere Diskussionen an. Die werden innerhalb der schwarz-roten Koalition notwendig sein. Aber das Thema soll jetzt auch offiziell im Abgeordnetenhaus debattiert werden. Die Grünen wollen es am kommenden Donnerstag auf die Tagesordnung setzen.
Fortsetzung folgt.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Alzheimer ist eine Diagnose, vor der sich viele fürchten. Der Künstler Rüdiger Schöll aus Selche im Landkreis Oder-Spree hat diese Diagnose vor 3 Jahren erhalten. Da war er 63. Seine Frau, die Kunsterzieherin Susanne Raudersch, und er waren sich einig, offen mit der Krankheit umzugehen.
Mit meiner Alzheimer-Demenz kann ich schon noch Sachen machen, aber ich bin eigentlich, letztendlich fühle ich mich dann sofort unsicher. Also ich heißt im Prinzip, gehe ich nicht mehr alleine los. So.
Gemeinsam leben Rüdiger Schöll und Susanne Raudersch im Grünen in einem Haus mit großem Garten. Eine feste Tagesstruktur und Bewegung sind wertvoll für Rüdiger. Jeden Morgen machen die beiden einen Spaziergang, immer die gleiche Runde, 7 Kilometer lang.
Es ist wie wenn er neue Energie kriegt, sofort, also wie eine Energieaufladung. Der Spaziergang sortiert ihn wieder und er ist nicht deprimiert. Sofort tritt ein Effekt ein.
Die beiden haben bereits viel Erfahrung mit der Krankheit und wissen, dass sie schleichend verläuft. Denn auch Rüdigers Mutter hatte Alzheimer-Demenz. Vor 8 Jahren gab es bei ihm die ersten Anzeichen.
Dass mein Mann plötzlich Sachen nicht mehr konnte. Er hat nicht erinnert, dass er mit dem Auto gefahren ist, dass das Auto auf dem Parkplatz steht, als wenn er im Café waren zum Beispiel. Genau. Also war klar, wir mussten hinschauen, ob da was ist. Und ich dachte jahrelang davor, dass er eine Depression hat.
Rüdiger Schöll ist Bildhauer und Maler. Vor der Erkrankung hatte er Ausstellungen und konnte von seiner Kunst leben. Jetzt fehlen ihm immer öfter Motivation und Kreativität. Sein Atelier im Dach des Hauses ist aber nach wie vor ein wichtiger Platz für ihn.
Die künstlerische Karriere ist natürlich vorbei. Das muss man realistisch sagen, das wird nicht mehr kommen. Aber ich bin immer ganz glücklich und ganz froh, wenn ich hier oben bin und was machen kann. Das ist für mich super, das ist ganz toll.
Ob im Atelier oder im Haushalt, es geht viel darum, dass Rüdiger beschäftigt ist, weil es ihm dann besser geht. So bereitet das Paar, das seit 30 Jahren zusammen ist, immer gemeinsam das Essen zu.
Kannst du noch ein paar Tomaten holen, Rüdi?
Sie.
Von den Cocktailtomaten draußen? Die kleinen roten. Ja. Weißt du, wo die sind?
Werde ich schon finden.
Aber das ist gerade nicht so einfach für den 67-Jährigen. Denn erstmal findet er die schwarzen und nicht die roten Cocktailtomaten. Die wachsen am anderen Ende des Gartens.
Plötzlich auf dem Weg, dass ich dann so denke, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wollte ich jetzt gerade machen? Das ist zum Beispiel das Ding, ich gehe irgendwo raus und weiß nicht mehr, was ich wollte. Also ist dann weg und ich muss zurückgehen, Susanne nochmal fragen, was wollte ich holen?
Das Kurzzeitgedächtnis lässt Rüdiger immer mehr im Stich. Das ist extrem anstrengend für alle Seiten. Auch deshalb haben die beiden ihre Wohnung in der Stadt vermietet und sich für ein ganz einfaches Leben auf dem Land entschieden. Für Susanne ist der Garten oft eine Rettung.
Ich bin immer beschäftigt mit meinem Mann, mit meinem Sohn, mit dem Haushalt. Und das ist der einzige Moment, wo ich abschalte. Und deswegen ist es so hilfreich, weil sobald ich hier rausgehe und irgendwas im Grünen mache, kann ich abschalten, kann mich ausklinken und erhole mich.
Obwohl jeder Tag herausfordernd ist, haben die beiden ein gutes Leben zusammen. Noch, Alzheimer-Demenz ist nicht heilbar. Sie versuchen alles, Medikamente, Sport und gesunde Ernährung, um das Fortschreiten der Erkrankung hinauszuzögern. Ihr gemeinsamer Wunsch?
Im Moment eher so, dass es bleibt. Ja, das wäre schon ausreichend. Für mich.
Ja, schon ganz schön viel, ne?
Ja.
Morgen am 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag.
In Potsdam sind die Urteile im Prozess um die Ermordung einer Frau auf der A9 gefällt worden. Im Mai 2023 wurde eine 40-jährige Lehrerin aus Potsdam-Mittelmark auf der A9 erschossen aufgefunden. Und jetzt sind ihr Ex-Partner und dessen Schulfreund vor dem Landgericht Potsdam zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Für den Ex-Partner gilt die besondere Schwere der Schuld. Lisa Steger berichtet.
Ein Sorgerechtsstreit soll das Tatmotiv gewesen sein. Einer der Angeklagten hatte ein Kind mit dem späteren Opfer. Das Paar war getrennt. Ein Familiengericht hatte ihm den Sohn zugesprochen, aber die Mutter sollte ihren Sohn besuchen dürfen. Damit wollte sich der Angeklagte nicht abfinden, sagte der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Ihm sei aber klar gewesen, dass er die Tat nicht selbst ausführen könne. Die Polizei wäre schnell auf ihn gekommen. Daher, so der Vorsitzende, habe der Angeklagte seinen Schulfreund dazu gebracht. Der, leichtgläubig und geistig etwas eingeschränkt, zudem mittellos, habe sich einspannen lassen. 3,5 Stunden lang listete der vorsitzende Richter Indizien auf. Es sind Handy-Ortungsdaten, die belegen, dass der Schulfreund die Frau über Wochen beschattete. Aussagen von Ex-Freundinnen und Mitgefangenen, denen zufolge die nun Verurteilten über den Mord sprachen und dabei auch Täterwissen offenbarten. So habe der angeklagte Kindsvater genau gewusst, an welchen Stellen der Todesschütze die Frau getroffen habe. Vor allem aber ist da das Auto des Schulfreundes, das ihm der andere Angeklagte gekauft hatte. Ein Gutachter belegt, dass es der Unfallwagen war. Kurz nach der Tat verkaufte der Todesschütze seine ganze Habe und setzte sich ab. Mit einem Wohnmobil, auch das hatte der andere Angeklagte ihm gekauft. Die beiden Männer verfolgten die Urteilsverkündung unbewegt, Reue zeigten sie nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Für eine Revision besteht jetzt noch eine Woche Zeit.
Das war unsere Reporterin Lisa Steger über das Urteil im Prozess um den Mord an einer Frau auf der A9. Frankfurt-Oder bereitet sich auf das Hochwasser vor, also auf die Scheitelwelle am Wochenende. Und zu Beginn der neuen Woche könnte die höchste Hochwasseralarmstufe 4 mit einem Pegel von knapp 6 Metern an der Oder erreicht werden. Heute Nachmittag hat die Stadt eine Anwohnerversammlung für Menschen veranstaltet, die in Ufernähe wohnen. RBB24-Reporterin Stefanie Fiedler war dabei.
14 Uhr am Stadion der Freundschaft Buschmühlenweg in Frankfurt. Kirsten Bechmann ist eine von mehreren Dutzend Anwohnern, die gekommen ist, um Informationen zum erwarteten Hochwasser zu bekommen. Sie ist sehr besorgt, denn
wir haben ein Grundstück, was ziemlich tief liegt. Der Garten ist schon halb geflutet.
Und deshalb will sie wissen, ob es zum Beispiel genug Sandsäcke gibt.
Wir waren am Dienstag schon mal hier wegen Sandsäcke und Kies. Es war sehr wenig vor Ort.
Das sei inzwischen anders, sagt Oberbürgermeister René Wilke, der mit Vertretern seines Krisenstabs aus Feuerwehr, Landesamt für Umwelt und Netzgesellschaft Frankfurt die Anwohner im Halbkreis um sich versammelt hat.
Dazu die Information, dass wir erstens genug Sand haben und bei den Sandsäcken auch kein Engpass. Wir haben jetzt etwa 86.000 Sandsäcke zur Verfügung.
Zum Vergleich, beim Hochwasser 2010 wurden 55.000 Sandsäcke benötigt. Abgeholt werden können sie unter anderem am Stadion der Freundschaft. Gleich um die Ecke in der Fischerstraße werden sie von der Feuerwehr an die Anwohner verteilt. Etwa 840 Menschen leben hier im Süden Frankfurts in der Nähe des Oderufers. Konkret sagen, wie sehr der Pegel der Oder am Ende wirklich ansteigen wird, kann keiner. Aber auch die Frankfurter Netzgesellschaft ist auf alles vorbereitet, schließt mögliche temporäre Stromabschaltungen nicht aus. Geschäftsführer Roland Bär.
Weil es geht natürlich, wenn wir über Strom reden,
Schäden und Wasser immer auch über Sicherheit. Von daher mein Appell, wenn wirklich Wasser da ist, ja, dann bleiben Sie von allem, was dort vielleicht verknüpft ist mit Strom, fern.
Die Netzgesellschaft hat zudem eine Störhotline eingerichtet, ebenso die Stadt das Bürgertelefon, das schon jetzt hochfrequentiert sei, sagt Oberbürgermeister Wilke und weist darauf hin, dass Anrufer etwas Geduld bräuchten, aber die Hotline sei auf jeden Fall besetzt. Und René Wilke sagt, die Stadt versuche so gut wie möglich über alles zu informieren, aber hier sei auch Eigeninitiative gefragt.
Wenn man nicht auf Facebook und auf Instagram ist, dann sollte man zumindest bei WhatsApp diesen Kanal der Stadt irgendwie versuchen zu abonnieren, weil da kriegt man alle Informationen zugeschickt. Oder auf die Stadtseite gucken oder so, aber wir kriegen es nicht hin, jetzt hier jeden an die Haustür zu klopfen und zu sagen, so und so sieht es gerade aus. Wir müssen diese Medien nutzen und Sie müssen die Medien bitte auch nutzen, die es da gibt, damit wir sie erreichen können überhaupt mit unseren Informationen.
Das war Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke bei der Bürgerversammlung zur Vorbereitung auf das Hochwasser. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.